Leute, Pittys Podcast ist wieder am Start. Der Pitti ist wieder da und ihr habt euch nicht verhört. Ihr hört gerade Vivaldi, den Frühling aus den vier Jahreszeiten, aber ihr hört den mit einem Akkordeon und ich freue mich wahnsinnig, dass heute der Harald da ist. Der Harald Oehler ist nämlich professioneller Akkordeonspieler und hat das hier eingespielt. Könnt ihr auch auf Spotify finden. Zunächst mal Servus Harald, schön, dass du da bist.
Servus Pitti, ich freue mich für die Einladung, danke dir.
Sehr schön. Ja, Harald, erzähl doch gleich mal, wie kam es denn zu dieser Aufnahme? Also das, man kennt es, ja, es ist normalerweise von einem Streichquartett eingespielt, oder?
Streichorchester, ja, Streichorchester. Genau, und Solo-Violine. Und ja, irgendwann kam die Violinistin Tsin Yang, die auf der CD zu hören ist, auf mich zu. Hat gemeint, hey du, ich habe da einen Wettbewerb gewonnen, würdest du mit mir das Preisträgerkonzert spielen? Und so kam es dann dazu, dass wir den Winter für das Preisträgerkonzert eingespielt haben von Vivaldi. Und dann kam da um Jahreszeit kam da dazu und irgendwann dann auch noch die Idee, hey, wir könnten das ja auch mit Piazzolla verknüpfen. Und dann waren das merkwürdigerweise 8 Jahreszeiten.
Und also 2 Jahre.
2 Jahre durch und genau, ja genau, und das spielen wir bis heute, also seit über 10 Jahren ist das so ein Dauerbrenner in unseren Konzerten.
Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist ja wahnsinnig beliebt, oder? Also ich meine, die 4 Jahreszeiten an sich sind wahnsinnig beliebt, weil das, glaube ich, eins der Klassikstücke ist, das einfach Leute verbindet, oder?
Genau, richtig. Einmal die Popularität des Werks und dann auch diese Kompaktheit natürlich, ja, ne, aus zwei Instrumenten. Das macht es natürlich für Kleinkunstbühnen, auch kleine Konzertsäle und so weiter absolut konzerttauglich.
Also seid jetzt wirklich nur ihr zwei?
Ja, also nur wir zwei. Hammer. Meine 10 Finger und
und die 10 Finger, der eigentlich 5, ne? Und der Rest ist der Bogen, ne?
Bogen eigentlich, ja. Eigentlich auch 10 Finger.
Auch 10 Finger. Ja. Ja, wunderschön. Aber Harald, jetzt erzähl doch mal, wie wird man professioneller Akkordeonist, der du ja bist?
Gute Frage. Also einmal bin ich in einer sehr musikaffinen Familie groß geworden. Meine Eltern spielen beide Akkordeon. Mein Bruder hat auch Musik studiert. Und also Musik war so, kann man sagen, allgegenwärtig bei uns in der Familie. Und zwar nicht nur klassische Musik, wie man jetzt vielleicht denken könnte, so mit dem Opener-Werk, das wir jetzt gerade gehört haben, sondern auch, ja, eigentlich Volksmusik, Jazz, alle Stilistiken. Und der bin ich heute eigentlich auch als Musiker. Also für mich gibt's keine schlechte Musik, es gibt nur schlecht gemachte Musik.
Ja, aber da gibt's doch einige, denke ich mal, ja, das ist schon klar, ja. Aber ja, also du, und ich glaube, das Akkordeon, das muss man jetzt wirklich sagen, ist ja extrem vielseitig einsetzbar in allen Stilen eigentlich, oder?
Absolut, und das war eigentlich auch einer der Hauptgründe. Ich habe ja sehr früh schon komponiert, ich habe dann ein Stipendium vom Landesmusikrat als, glaube ich, 13-, 14-Jähriger schon bekommen, wenn ich ein dreisätziges großes Ensemblestück komponiert habe und da ausgezeichnet wurde, bei Jugend komponiert. Und irgendwie hat es mich dann aber über Kirchenorgel und Komponieren doch zum Akkordeon hingezogen, weil das so ein Instrument ist, wo es noch keine vorgetrampelten Pfade gibt. Also wo man noch Neues entdecken kann, wo man neue Transkriptionen entdecken kann, wo neue Musik auch aktiv mitgestaltet wird, klassische neue Musik. Und weil das Akkordeon, wie du gerade gesagt hast, ne, auch ein Instrument einfach ist, das in fast allen Genres, Musikgenres zu Hause ist. Und das macht es natürlich unglaublich abwechslungsreich und spannend und interessant als Musiker.
Ja, wann hast du denn angefangen zu spielen?
Zu spielen? Also da gibt es so ein paar ganz alte Dias. Da sitze ich, glaube ich, schon als 4- oder 5-Jähriger auf dem Sofa neben meinem Papa und habe ein Akkordeon umgeschnallt. Also das hat sehr früh begonnen. Unterricht habe ich dann so mit 6, 7 bekommen. Hab dann auch, muss ganz ehrlich sagen, dazwischendrin mal aufgehört mit Akkordeon spielen, hab das mal so, sagen wir mal, es hat mal abgeflacht und dann gab es wieder so Hochzeiten, ne? Es war stark abhängig von den Lehrern, die ich hatte.
Ja, okay.
Also wie die Motivation war und welche Wettbewerbe anstanden und so. Irgendwann kam dann Jugend musiziert auch ins Spiel und dann ja, wurde das immer mehr und mehr und mehr.
Okay, und da kommen wir dem auch, du hast ja auch studiert. Ja, wie ist es jetzt Musikstudium? Klar, du spezialisierst dich dann auf ein Instrument, aber du musst ja wahrscheinlich beim Musikstudium, geht es überhaupt nur mit einem oder hast du dann auch verschiedene, also du musst ja wahrscheinlich auch breit aufgestellt sein, was das angeht, oder?
Breit insofern, dass man eben einen breit gefächerten Analyseunterricht hat, Formenlehre-Unterricht und so. Also man lernt die Musik in einer sehr breiten Spannweite kennen, also einen sehr breiten, weiten Horizont. Man studiert aber spielerisch, das geht schon zeittechnisch gar nicht anders, nur ein Instrument. Okay. Also man muss sich echt vorstellen, Musikstudium bedeutet einfach ein Musikinstrument am Tag 5, 6, 7 Stunden zu üben und das 7 Tage die Woche und auch in den Ferien. Also wir haben vorlesungsfreie Zeiten, die aber ausgefüllt werden mit eher noch mehr Üben.
Okay.
Und ist auch, also ich habe das genossen. Für mich war das keine Last, die ich mit mir rumtrage, dass ich jetzt, oh Gott, 6 Stunden üben muss am Tag, sondern das ist was, worin ich aufgehe bis heute.
Du spielst nach wie vor jeden Tag wie viele Stunden?
Also wenn ich es zeitlich schaffe, versuche ich, dass die Finger geläufig bleiben, mindestens 2 Stunden am Tag zu spielen. Heute unterrichte ich natürlich auch viel und es ist ein Familienleben mit dabei, ein Haus, ein Garten und Hobbys und so weiter. Ja, auch ein kleines Kind und irgendwo setzt man dann auch andere Schwerpunkte in seinem Leben, ja, wo man dann sagt so, hey, 6 Stunden üben, ja, vielleicht war das doch auch ein Stück weit Beschäftigungstherapie oder so.
Okay.
Also ich versuche schon vor Konzerten auf jeden Fall 3 bis 4 Stunden am Tag, egal was da ansteht, Hecke schneiden, Rasen mähen, Holz spalten, Auto waschen, egal, ja. Also die müssen dann schon sein.
Ja, okay. Mhm. Also wunderbar, wir kommen dann auch ein bisschen drauf, was du für ein Repertoire hast, was, welche verschiedenen Spielarten du machst und was du alles machst. Ich, in meiner dann doch sehr limitierten Art, habe halt einfach eine Liste gemacht mit ein paar Songs, die Akkordeon dabei haben. Ja, also ich bin ja, das wisst ja alle, die ihr zuhört, logischerweise Pop-Rock-affin und habe da halt einfach mir ein paar Songs rausgesucht, ein paar Songs, bei denen ich auch schon immer gern das Akkordeon gehört habe, wo das Akkordeon vielleicht nicht ganz im Vordergrund ist, aber ein extrem ergänzendes und wichtiges Instrument ist. Der erste Song, der wirklich wahnsinnig bekannt ist, der ohne Akkordeon nicht gehen würde, ist von den Hooters und heißt Carla with a K. Also das ist, glaube ich, das Ding, was einem sofort einfällt. Und deswegen machen wir das als, mal als erstes. Du kannst ja dann mal sagen, wie du den findest. Ich glaube, so diese Liste haben wir gar nicht so abgesprochen, was ja ganz interessant ist. Mal schauen, was der Profi dann zu der Art des Akkordeonspielens dann sagt. Also Carla with a K, ich denke, du wirst ihn kennen, von The Hooters. its ups and downs. Kennst du den Song, oder?
Vom Hören her, ja, aber ich wäre jetzt nie auf die Band gekommen, muss ich da ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja. Ich habe dann heute Nachmittag tatsächlich noch mal rumprobiert, ist tatsächlich C-Dur. Also es ist ganz einfach, C-Dur, das ist ganz, okay. Also ganz schnell. Am Klavier habe ich so rumprobiert, also natürlich konnte ich nicht so schnell und so, aber es ging. Aber ich glaube, was bei denen ist, die nehmen so Folkmusik-Elemente mit rein, traditionelle Instrumente, die haben eine Mandoline dabei, die haben das Akkordeon dabei und dann halt, ja, machen die einen Popsong draus. Ne? Jetzt wieder ein schöner Refrain dann auch. Super eingängiger Song, der auch ganz viel, den ich schon ganz viel bei so Coverbands gehört habe, weil da die Leute gern mitmachen. Ne? Also, The Hooters, Carla with a K. Ja, also ich glaube, gerade da, Pop-Rock, ist es oft ein ergänzendes Instrument, kommt nicht so wahnsinnig häufig vor, aber wenn, dann wird es so eingesetzt wie da jetzt, wo es ganz wichtig ist. Ja. Mhm. Woher kommt es? Also klar, das Akkordeon ist ein Instrument, glaube ich, das ganz viel in der ja, Folklore verwendet wird, oder? Oder sag mal du, wo kommt es ursprünglich her?
Auch auf jeden Fall, also gebe ich dir schon recht. Die mediale Präsentation von dem Instrument ist eben etwas einseitig. Ne? Ja. Also ich finde es total gut aufgehoben in solchen Bands, auch mit vom Sound, vom Groove, alles passt da super rein. Und was ich mir manchmal wünschen würde, dass man da daneben eben, wie von einer Geige auch, da ist ja eine Geige dabei.
Ja, ja, klar. Ja.
Die Geige, die kommt jetzt im Irish Folk vor und ja. Die Geige findet man aber auch im Sinfonieorchester und da fehlt eben das Akkordeon oft noch. Ja, also es gibt viele Stücke für das Instrument. Und jetzt manchmal denke ich so, warum wird das Instrument so einseitig dargestellt, wenn es eigentlich so viele unterschiedliche Stilistiken und musikalische Genres bedienen kann.
Aber du spielst ja auch bei einem Orchester mit.
Ja, richtig, ja. Ich spiele auch regelmäßig als Solist oder als Musiker in Orchesterprojekten mit. Sind aber trotzdem, wenn ich es jetzt mal von der Masse her vergleiche, ne, also es gibt keine, ich kenne persönlich keine Festanstellung eines Akkordeonisten in einem klassischen Sinfonieorchester. Ja. Ne? Und ich glaube, da gibt es schon noch so einen Unterschied zu diesen traditionellen klassischen Instrumenten. Das ist jetzt aber überhaupt nicht wertend gemeint oder ja, sowas, sondern ich finde die Musik mega cool und macht auch mega Spaß, sowas zu spielen, auf jeden Fall.
Das ist ja, also du wirst uns ja dann später auch noch ein bisschen was live vorspielen. Hm. Und da gibt es ja ganz verschiedene Ausprägungen. Also sagen wir mal, das hier, klar, es gibt verschiedene Begriffe auch, ja, Schifferklavier und Quetschkommode und was weiß ich und alles mögliche. Aber es gibt ja auch verschiedene hier Tastaturen. Also du hast jetzt eins wirklich mit, wie viel Knöpfe sind es links und wie viel sind es rechts?
Also es sind links 120 Knöpfe. Das hört sich jetzt irre viel an. Wow.
Ja, und schaut auch schon viel aus, ganz ehrlich. Ja.
Und auf der rechten Seite sind es 64. Ja. Also hier sind eben auf beiden Seiten Knöpfen, die chromatisch angeordnet sind, weil einfach mehr Knöpfe als Tasten auf ein Akkordeon draufpassen.
Ja.
Also ich.
Tasten sind es bei einem normal, also bei so einem gängigen, wie viele Tasten hat man da?
Maximal 45.
Ja, okay. Ja. Also hast du größere Bandbreite praktisch mit dem.
Genau, Ding. Und die Töne, Intervalle, die liegen enger zusammen. Also ich kann zwei Oktaven locker mit einer Hand greifen und das gibt mir zum Beispiel im Jazz oder auch in klassischen Übertragungen. Ich spiele zum Beispiel auch ein paar Orgelstücke auf dem Akkordeon. Es gibt mir dann einfach die Möglichkeit, ganz andere Tonräume mit einer Hand abzudecken.
Und das ist dein Instrument. Ne? Also man geht ja davon aus, dass jetzt so Profimusiker ungefähr, das kennt man ja bei so Gitarristen, die ungefähr 87 verschiedene Modelle haben oder so und alle verschiedenen Ausprägungen, geht man davon aus, dass hier der professionelle Akkordeonist auch irgendwie 30 hat oder so. Aber du hast das eine, ne?
Ich habe tatsächlich nur das eine. Ich habe aber, also mein engster Freund, ein Würzburger Gitarrist, jedes Mal, wenn ich den treffe, eigentlich zu einem neuen Projekt, bringt er auch eine neue Gitarre mit. Also ist tatsächlich echt was Wahres dran. Ja. Warum das so ist, kann ich da gar nicht genau sagen. Also ich bin vor über 20 Jahren mit dem Instrument zusammengewachsen und ich will gar kein anderes. Ich bin mit dem, also das ist wie verheiratet.
Aber das musst du jetzt mal erzählen, ja. Zusammengewachsen. Also ich meine, wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie hast du das gekauft? Also wenn ich jetzt, ich meine, ich habe ja auch ein paar Gitarren und so und dann holt man sich mal ganz billige, aber ich habe auch das eine Ding, das steht da jetzt, also das habe ich seitdem ich 15 bin, da spiele ich immer noch damit, weil das auch meins ist, ja, und dann probierst du immer mal anders aus, aber kannst irgendwo in ein Geschäft gehen, kannst du selbst für 150 Euro kannst du das Ding kaufen, das klingt nicht schlecht. Und da kannst du mal ein bisschen rumprobieren und so. Wie seid ihr zusammengekommen, du und hier, weil du sagst, hier, wie hier Ehe und so weiter, wie bist du an dieses Instrument gekommen?
Es war eine lange Suche. Also ich habe vor dem Instrument 6 oder 7 andere Instrumente gehabt, die dann...
Das hört sich in der Beziehung an. Ja,
das ist auch tatsächlich eine Beziehung, die du mit so einem Instrument eingehst. Okay. Überleg dir mal, wie viele Stunden ich mit dem Ding in einem Zimmer verbracht habe. Ich glaube, meine Lebensgefährtin kann davon nur träumen. Instrument... Du kennst einfach jeden Ton, wie der anspricht, jede Kante, jede Ecke von diesem Instrument. Und wenn da eine Sache nicht funktionieren würde oder sich eine kleine Sache verändert, du spürst das sofort.
Aber es ist offensichtlich, wenn du das schon 20 Jahre und dann professionell damit spielst, ja auch so zuverlässig, dass du kein Problem mit dem Ding hast, oder?
Ja, was meinst du?
Also Also geht mal was kaputt oder so, es ist wenig Verschleiß. Also ich meine, wenn du tatsächlich, du übst ja täglich und du spielst sehr häufig und gibst Konzerte und so. Also ich meine, das ist ja doof, wenn es dich irgendwie im Stich lassen würde, wenn irgendwie von den Knöpfen irgendwie wenn da 30 nicht mehr funktionieren würden an einem Abend, aber es passiert ja nicht.
Es genügt tatsächlich, wenn einer nicht mehr funktioniert.
Ja, schon klar, aber passiert nicht, ne?
Mir ist tatsächlich einmal bei einem ja nicht ganz so wichtigen Konzert, Gott sei Dank, Riemen, das Tragegestell gerissen.
Ja.
Das ist aus Leder und das war nicht absehbar. Da gab's so eine kleine Schnalle oben dran und die hat eben just an dem Abend ihren Geist aufgegeben, hat gesagt, so, ich mag nimmer, und dann war die Kontrolle über das Instrument nur noch bedingt gegeben. Also das Glück war wirklich, dass es gegen Ende von dem Auftritt passiert ist.
Aber selbst das war ja nicht das Instrument, sondern es war ja der Riemen.
Richtig,
ja. Also das ist ja nicht das Gerät an sich.
Ja.
Also das hält komplett.
Ja, also wirklich, ich glaube, was du meinst, man geht zusammen auf die Bühne, das ist ja manchmal kein ganz einfacher Gang. So, also bis heute nach 40 Jahren konzertieren eigentlich, ist jeder Auftritt mit enorm viel Adrenalin, Anspannung, Nervenkitzel verbunden, den ich aber auch echt brauche im Leben, der mich happy macht. Und das steht man ja alles gemeinsam durch. Also da sind wir wieder bei der Beziehung. Ist leider wirklich
so. Das ist ja toll.
Es ist auch eine Sie.
Ja, ich wollte gerade sagen, hat sie einen Namen?
Na, ist meine Dicke. Die dünne ist da.
Okay, verstehe. Alles klar, ja. Aber das ist Wahnsinn. Ja, aber trotzdem, du hast mir immer noch nicht erzählt, wie bist du zu der gekommen?
Zu der bin ich gekommen über einen Handzug Instrumentenmachermeister. Das ist tatsächlich ein Beruf, der sich um Akkordeons und deren Ableger kümmert, handwerklich. Und der hat sich die Einzelteile in Castelfidardo, also das ist ein kleines Dorf bei Ancona in Italien, die ganzen Einzelteile bestellt und darf ich das hier in dem Podcast laut sagen? Die Firma Piccini war dann so freundlich und hat uns die Einzelteile nach die Deutschland.
Die sponsern mich, ja.
ab heute wahrscheinlich.
Ja, ab heute, ja. Noch nie gehört, ja. Also, okay, ja.
Wirklich ein sehr patenter Akkordeonhersteller, Produzent. Ja, und da haben wir die Einzelteile herbekommen und dieser Handzuginstrumentenmachermeister, der hat mir dieses Instrument dann mit seinen exzellenten handwerklichen Künsten zusammengebaut. Und das war, also ich kann mich heute noch an den Tag erinnern, als ich das Instrument das erste Mal bespielt habe, das, ja, jetzt grinst er schon wieder und denkt an Beziehung.
Ja, klar, das wird sich heute durchziehen durch diese
Stunde. Ich glaube auch.
Das ist klar. Okay, gut, dann machen wir mal, um ein bisschen runterzukommen. Machen wir einen Song, bei dem kein Akkordeon vorkommt, der aber einer der wenigen ist, die wirklich nur ums Akkordeon gehen und von einer Band ist, von der man das null erwarten würde, nämlich von The Who, eine der Ur-Rock-Bands. Die haben einen Song gemacht, der heißt Squeezebox. Und Squeezebox ist sowas hier wie die Quetsche.
Quetschkommode.
Ja. Die Quetschkommode. Und Hammer, bin ich auch jetzt natürlich erst im Vorfeld dieses Podcasts draufgekommen. Cooler Song, Squeezebox von The Who. Klassisch Keith Moon, Schlagzeug, ne? Haut rein. Sehr geil. In and out, ne? Ja. Ja. Interessant ist, weil du hörst es jetzt an. Ich glaube, du hörst es zum ersten Mal, den Song, oder? Kann das sein?
Also der Who kenne ich natürlich. Ich habe einen Patenonkel, der hat circa 50 Meter alte Schallplatten, Vinyl aus genau dieser Zeit. Und da bin ich nicht drum rumgekommen. Ja. Das ist eine Musik, die mich heute fasziniert und auch eine Kultur aus der Zeit, die mich mega fasziniert. Aber ich glaube, ich bin irgendwie bin ich so ein paar Jahre zu jung für die Musik. Also das, ich fühle mich sehr der 80er Musik verbunden. Okay. Das war so irgendwie meine Kindheit. Und The Who, ich packe das mehr so in die 70er.
Ja, also eigentlich Anfang 60er, aber in den 70ern haben sie die größte Zeit gehabt.
Ja.
Was ganz außergewöhnlich an dem Song ist, weil das ist ja nicht das, was man mit einer Rockband verbindet. Das ist ja eher so ein nostalgisches Ding. Die Mama packt die Quetschkommode aus, der Papa hat eigentlich keine Zeit, aber wenn, dann sitzt man zusammen, machen miteinander Musik. Also das ist ja diese Idee von Hausmusik. Ja. Und dann machen sie, also da kommt kein Akkordeon vor, aber es geht ums Akkordeon und der Pete Townsend an der Gitarre versucht dann irgendwie den Sound zu mit einer Gitarre zu imitieren. Das ist Wahnsinn. Ne? Meine Frage jetzt, Harald, wie viel, also wir haben schon gesagt, wie viel du übst und so weiter, aber wie viele Konzerte gibst denn du so im Jahr?
Boah, Im Schnitt, also das kann ich dir nicht beantworten. Das schwankt auch und die Corona-Zeit hat meinen Schnitt enorm nach unten gedrückt.
Ja, das ist klar.
aber also ich bin so zwischen 30, 40 oder 50 Mal im Jahr.
Okay.
Auf der Bühne und spiele unterschiedliche Programme, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Also ich habe auch einen Gitarrenkollege, der spielt über 200 Konzerte im Jahr und jedes Mal, wenn ich den auf Insta oder auf Facebook irgendwo sehe, dann winkt er mir aus einem anderen Land entgegen auf dem Foto. Ja, ist auch ein Stück weit, glaube ich, so eine Entscheidung, ne, die man irgendwann trifft, ob man das Leben führen möchte.
Ja.
Also der sitzt halt die Vormittage im Auto oder im Flieger,
ja,
abends spielt er irgendwo und dann geht's weiter.
Ja.
Anders schaffst du das gar nicht, die 200 Konzerte. Und bei mir kam dann irgendwann so der Punkt, auch ganz wichtig, als mein Sohn vor 11 Jahren geboren wurde, wo ich dann gesagt habe, hey, das ist mir total wichtig, dass ich sehe, wie der aufwächst, wie der aufwächst und wie er groß wird, was er in der Schule anstellt und was er für Hobbys entwickelt und das alles, das Leben, ich glaube, das gibt's nur einmal.
Ja, klar.
Und da habe ich mich ziemlich stark vor 11 Jahren dazu entschlossen. Mein heftigstes Jahr, das waren so circa 150 Konzerte.
Ja. Also ich kann das nur irgendwie am Rande mir vorstellen, weil du ja auch sagst, jedes Mal, du brauchst das Adrenalin und das ist ganz wichtig, aber ich kann mir vorstellen, bei 150 oder 200, da lässt ja vielleicht auch das irgendwann nach. Da wird es nicht rein zur Routine, aber da schleicht sich doch eine gewisse Routine ein, offensichtlich, oder?
Wenn du immer die gleichen Stücke spielst, dann schon. Ja,
ja, ja.
Also ich hatte in der Zeit, hatte ich einen Booker.
Ja.
Nicht ein Manager oder sowas, einfach ein Booker, der hat mir halt einmal im Jahr eine Excel-Tabelle geschickt, so 60, 70 Konzerte, ja, guck da mal drüber, was du wahrnehmen kannst.
Okay.
Und da spielst du dann natürlich auch die Programme, die der Booker für dich ausmacht, für ein spezielles Publikum. Ne? Und das ist was ich heute einerseits genieße, dass ich mir total raussuchen kann, mit wem und was ich spiele. Auf der anderen Seite macht's das auch ganz schön anstrengend. Also ich habe jetzt allein im September und Oktober 5 unterschiedliche Repertoires gespielt.
Ja. Okay.
Das sind Konzertprogramme von 1,5 Stunden, 5 mal 1,5 Stunden zu üben in 2 Monaten. Das ist schon ein ganz schöner Brocken.
Ja, genau. Wenn du dein Programm hier da runter, also nicht runterspielst, aber wenn das halt immer das Gleiche ist, dann ist es was anderes.
Ja, kann man schon so sagen. Also runterspielen.
Nee, ist negativ.
Tut man es hoffentlich nie.
Nee,
schon. Aber es gehört so ein Automatismus, eine Routine ein irgendwann. Ne?
Ja.
Und dann läuft es schon wesentlich leichter von der Hand als ein Programm, das ich jetzt heute und hier das erste Mal spiele und nächstes Wochenende habe ich dann gleich wieder andere 1,5 Stunden, ne, mit einer Jazzband oder so abzuliefern. Ne.
Da kommen wir jetzt nach dem nächsten Song drauf, was du überhaupt, welche verschiedenen Musikstile du da machst. Heute eben auch verschiedene Musikstile. Ich habe jetzt, muss natürlich sein, Leute. Also vor 2 Wochen ist, nicht ganz 2 Wochen, ist Shane McGowan gestorben. Der Sänger und, sagen wir mal, Mastermind oder zumindest der bekannteste Typ von The Pogues. Übrigens heute, Achtung, Rätselfrage kommt dann später noch dran. Und jetzt hören wir uns einen Song an von den Pogues. Bei den Pogues, das hast du auch vorhin schon gesagt, Harald, also irische Musik, Irish Folk und hier Irish Folk mit Punk verbunden. Also beim Irish Folk, da kommt schon auch immer mal Akkordeon vor. Und das ist einer der Songs, den ich von den Pogues wirklich am coolsten finde, weil der genau diese Mischung macht aus dem traditionellen Folklore-Ding und dem Punk-Element mit einem ganz irren Text und so weiter. Und dann haben sie auch noch eine alte Polka mit eingebaut und so. Das finde ich mega, das Ding. Der Song heißt Fiesta und fängt ganz ruhig an. Showing up.
kommt das Akkordeon hier auch vor, ne? Jetzt kommt dann gleich die Polka, wirst gleich hören.
Dann lacht er der Harald. Das finde ich, ich finde das mega, das Lied, ja, weil das alles hat. Ja, da ist alles drin, ein langsamer Anfang, dann hier geht's los, haut rein, dann kommt diese Polka, dann ist der irre Text dabei. Das ist also wirklich komplett dieser Mischmasch, der einfach saugeil ist. Ja, also deswegen Mischmasch, verschiedene Musikstile, was spielst denn du alles? Welche verschiedenen Musikrichtungen? Also wir haben vorhin Vivaldi gehört, ja. Aber was, welche verschiedenen Richtungen sind? Jazz hast du auch schon genannt. Was ist alles drin bei dir?
Also ich habe mich mittlerweile so auf 4-5 Besetzungen einfach spezialisiert und konzentriert. Und das mache ich einmal mit einer Geigerin in Würzburg mit der Sin Yang zusammen. So ein klassisches Programm rund um diese 8 Jahreszeiten. Da spielen mittlerweile jetzt auch Jazz-Titel in diesem Programm, also wirklich Crossover, eine große Rolle. Jazz-Titel, die eben auch wieder mit den Jahreszeiten April in New York oder April in Paris, ja, und solche Titel, Autumn Leaves und alles mögliche, spielt da eine Rolle. Dann mache ich verschiedene Jazz-Bands, ja, der bekannteste ist wahrscheinlich Joshua Stefan, mit dem ich das große Glück habe, ab und zu spielen in seinem Trio. Mega coole Sache und ich glaube vom Feeling ganz dicht auch an diesem Irish Folk dran. So, ja. Also das, was mich an der Band so mega fasziniert, der ganze Drive, der Groove, der Speed, das dahinter steckt, ja, und einfach die Virtuosität und das gegenseitige Wetteifern vielleicht auch so ein Stück weit, ja, um die Geschwindigkeit. Und dann mit einer, ja, mittlerweile in Hof lebenden Klarinettistin zusammen bin ich in einer ganz anderen Ecke unterwegs. Das ist überwiegend neue Musik, also moderne Musik. Mir würde vielleicht auch sagen, schräges Zeug. hat aber einfach für mich auch absolut seinen Reiz. Muss ja nicht jedermanns Geschmack sein. Da kann sich jeder raussuchen bei mir, was ihm gefällt, und dann sich das Passende raussuchen.
Ne? Ja, okay, cool. Also das merkt man schon dadurch, dass dieses Instrument eben, ja, haben wir ja vorhin gesagt, nicht immer im Vordergrund ist. Es ist auch in ganz vielen Richtungen zu Hause dann. Ja, also das ist so meine Erklärung. Haut es hin?
Ich glaube einfach, dass Akkordeon in ganz vielen Kulturen auch vorkommt. Ja. Also wenn du nach Südamerika rüber guckst, da gibt es so viel Lateinamerikanische. Das ist im Samba, in Salsa überall vertreten, im Tango Nuevo. Dann gehst du nach Europa rüber, da gibt es französische Musette-Musik. Dann gibt es in Europa natürlich eine abendländische Musiktradition.
Klar.
Rund um Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und so weiter, wo das Akkordeon eben mittlerweile auch zu Hause ist, ne? Ja, also wo es viele Stücke gibt, die wir aus dem Klavier, aus dem Orgel, aus dem Cembalo-Bereich aufs Akkordeon übertragen und die dort teilweise ganz wunderbar dazu gewinnen. Und du kannst ja eigentlich quer über die Welt reisen und du wirst das Akkordeon immer in unterschiedlichen Kulturen wiederfinden und in ganz unterschiedlichen kulturellen Spiegelbildern die Musik auch wiederfinden fürs Akkordeon. Ja.
Ja. Ich glaube, also was natürlich, das war, also werde ich nie vergessen, der Großvater meiner Frau, das war ein passionierter Akkordeonspieler. Und das Schöne war halt immer, der hat das Ding halt auch immer mitnehmen können. Also es gibt ja nicht Es sind nicht so viele Instrumente, die du überall mitnehmen kannst. Klar, du hast die Gitarre, du hast ja das Akkordeon, du hast ja die Geige, klar, also Streichinstrumente, aber Streichinstrumente auch nur bedingt. Ja, der Kontrabass ist schon schwer, weiß ich. Ja, also kannst nicht einfach so mal, kannst schon, ist aber schwieriger. Aber das Ding, das hast du in einem Koffer oder du hast wie so einen Rucksack dabei heute und so, das ist, glaube ich, auch, das ist dann weltweit verbindet, das Ding kannst du überall hin mitnehmen und die Leute wissen genau, wenn der das Ding jetzt auspackt, kann ich mir vorstellen, was jetzt so ungefähr kommt oder so. Das ist doch, glaube ich, auch was Leute verbindet miteinander.
Ja,
oder bin ich da falsch?
Nee, hast schon recht damit. Also man kann eine Klangfülle einfach aus Melodie und Begleitung schaffen sofort. Ne? Also das Instrument beinhaltet ja beides.
Ja.
Also das ist ja nicht nur so, dass ich eine Geige, natürlich können tolle Geiger beides. Tolle Geiger, großartige Geiger können auch Akkorde spielen auf der Geige. Ja. Nicht, dass das jetzt irgendjemand falsch versteht. aber beim Akkordeon habe ich durch diese zwei Manuale einfach beides schon
genau.
immer mit dabei und es ist portabel. Es ist übrigens das einzige dynamisch formbare Akkordinstrument. Also dynamisch formbar heißt in der Lautstärke sehr variabel.
Ja,
genau. Durch den Luftbalken.
Ja, genau. Du kannst, wobei ich, also ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen geschaut und so. Man stellt sich ja mal das klassische Ding vor, dass da einer zieht und drückt ohne Ende. Das machst du ja ganz wenig. Oder, ja. oder jedenfalls unmerklich, sagen wir es so.
Ja? Schön, dass es so aussieht.
Ja, also, schaut so aus. Ja, na, gut, aber das kommt wahrscheinlich auch von der Übung und von der langjährigen.
Absolut, ja. Also da findet einfach eine Spezialisierung am Körper statt irgendwann.
Okay.
Also ein Geiger hat seinen Geigerfleck hier am Hals.
Ja, ja, genau.
Kennt man so, ne? Ja. Und es gibt tatsächlich auch einen Akkordeonistenfleck am Oberschenkel.
Ich zeig dir den jetzt.
Nein,
ich schau mal den. Also, nee. Danke. Ich kann mir vorstellen. Okay. Gut. Wir hören noch einen Song. Jetzt muss ich noch eine traurige Geschichte erzählen, aber das ist einfach so. Wieder mal das Springsteen, ist klar. Der hat auch, ich meines Wissens, zwei Songs, wo das Akkordeon eine Rolle spielt. Auf seinem zweiten Album The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Und der hat einen Weggefährten gehabt, der immer mit ihm gespielt hat, auch als er die Band mal aufgelöst hat. Aber den hat er immer mitgenommen. Und zwar war das Danny Federici. Danny Federici kommt aus einer italienisch-amerikanischen Familie. Die hatten eine Pizzeria und an der ist der Springsteen immer vorbeigelaufen. Da haben die sich kennengelernt und so weiter. Und der hat eben bei diesem Stück jetzt Akkordeon gespielt. Und der Danny Federici ist irgendwann ganz schwer erkrankt, ist dann auch verstorben. Und irgendwann war klar, das wird sein letztes Konzert sein. Und Springsteen hat ihn gefragt, was spielen wir denn? Was möchtest du spielen? Und der Danny hat gesagt, spiel mal Sandy. Und das ist der Song. Und da kommt das Akkordeon vor.
Sandy, the fireworks are hailing over Little Eden tonight. Forcing a light into all those stony faces left stranded on this warm July. Down in the time of circuits fall a switch. Blade lovers, so fast, so shiny, so sharp. As the wizards play down on Pinball Way, on the boardwalk way past dark. And the boys from the casino dance with their shirts open, like Latin lovers on the shore. Chasing all them silly New York virgins by the score.
Und jetzt kommt das Akkordeon mit.
Sandy girl,
es so ein bisschen, das ist ein Song, da geht es um die Gegend in New Jersey, wo die herkommen, da am Strand, diese Boardwalks, diese Amusement Parks, wo da so ein bisschen drüber geredet wird, auch so ein bisschen Folklore, wo eben diese Geschichten erzählt von den Leuten dort, die dort so sind, und da ist dieses Akkordeon passt genau in diese Szenerie rein, und deswegen auch für diesen Danny Federici, der eigentlich der Organist in der Band war, aber der hat gesagt, wenn das mein letztes im Leben Konzert sein wird, ich möchte den Song spielen, wo ich da Akkordeon spiele. Das ist für mich eine Wahnsinnsgeschichte. Naja, gut. Hast du gekannt?
Nee, hat mir überhaupt nichts gesagt. Die Band kenne ich natürlich. Ich habe mich immer gefragt, Mensch, welche beneidenswerten Akkordeonisten dürfen denn eigentlich in solchen Bands
spielen? Ja gut, der war eher der Organist, aber dann hat er halt gesagt, für den Song brauchen wir sowas.
Ja.
Und ja, klar. Das, ja. Jetzt kommen wir eben da mal drauf, was gibt's denn für wirklich berühmte Leute, die Akkordeon spielen. Also die müssen uns vielleicht gar nicht so bekannt sein. Also ich habe jetzt gerade den Danny da genannt, und passt da immer, vorhin waren es die Hooters, da wird einer von denen, ja, Eric Basilian heißt der. Nein, ich meine, Rob Hyman ist der Tastenmensch bei denen. Welche berühmten Akkordeonisten gibt's und was zeichnet die aus, sagen wir so?
Also ich glaube, wenn man da ans ganz vordersten nennen muss, das ist der wahrscheinlich berühmteste Jazz-Akkordeonist Richard Galliano, französischer Jazz-Akkordeonist, der die Jazz-Szene mit den ganz großen Jazz-Musikern seit Jahrzehnten mitprägt und in der Szene mit dem Akkordeon, glaube ich, schon sehr viel verändert hat und gezeigt hat, dass es absolut ein Instrument ist, das in der Jazz-Szene existieren kann und da einen ganz eigenen Sound und Groove und ein eigenes Klangbild mit reinbringt. Wir haben natürlich wahnsinnig viele klassische, tolle Akkordeonisten mittlerweile. Also das Bild hat sich glücklicherweise total verändert in den letzten, sage ich mal, 2 bis 3 Jahrzehnten. Da wäre es jetzt unfair, einen Namen zu nennen, weil da gibt es mittlerweile so viele hervorragende junge, mittelalte und auch alte Spieler, die das, kann man schon fast sagen, missionarisch mitgeprägt haben, diese Szene. Na, also man darf ja nicht vergessen, dass es ein wahnsinnig junges Instrument noch ist, das eine originale Literatur, eine originale klassische Literatur seit wenigen Jahrzehnten besitzt. Im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal, einem Klavier oder einer Violine, Johann Sebastian Bach im Prinzip fürs Cembalo schon geschrieben hat und auch für einen Violine-Ableger, ein Vorfahre der heutigen Konzertvioline. Aber immerhin gibt's da ein Repertoire, ja, und das ist was, ein Originalrepertoire für dieses Instrument gibt's wirklich erst seit 7, 8 Jahrzehnten maximal. Also ja. 70, 80, ja. Also
dann ist es tatsächlich eines der allerjüngsten Instrumente, oder?
Absolut, absolut, ja. Also in der klassischen Szene auf jeden Fall.
Ja. Okay. Wie bringst du es jungen Leuten bei? Weil das ist ja, also ich meine, du bist Profi und du gibst deine Konzerte, aber du hast ja auch gesagt, also diese Masse an Konzerten ist nicht mehr so wahnsinnig groß, deswegen bist du auch dabei, Leuten das beizubringen. Du bist auch einer, der an der Musikschule unterwegs ist. Wie geht's los?
So. Spielerisch. Also es muss Spaß machen. Das ist das Allerwichtigste. Und Druck gibt's in den Schulen heutzutage, glaube ich, schon genug, ohne dass ich jetzt unserem Bildungssystem nahe treten möchte oder gar eine Diskussion lostreten möchte. Also es geht tatsächlich ohne Noten los. Zum Beispiel.
Ja.
Es geht sehr frei ohne Noten los. Das Instrument soll von Anfang an komplett genutzt werden und nicht nur mit 5 Tönen ein halbes Jahr lang. Und das, was prima funktioniert und wo ich jetzt in der Vergangenheit, seit ich jetzt in Hof unterrichte, 13, ich müsste jetzt nochmal nachzählen, erste Bundespreisträger bei Jugend musiziert hatte. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Und was mich auch unterstützt, dass ich da nicht komplett falsch unterwegs bin mit meinem Unterrichtsweg.
Ja. Und klar, man kann immer ein Instrument anfangen. Was ist so sinnvolles Alter, wo man sagt, da ist es gut, ja? Also es ist, ich meine, mit 2 ist vielleicht zu früh, ne? aber wann ist, also zu spät ist ja wahrscheinlich nie. Aber was ist so ein ideales Einstiegsalter? Ja,
sagen wir mal so. Da sagst du, was total richtig ist, zu spät ist es nie.
Klar.
Und ich mache es immer so, ich gucke mir das Kind an oder den Erwachsenen, je nachdem.
Und, hast du Erwachsene auch? Die
ich habe auch Erwachsenenschüler, ja. Genau, okay. Ja. Also oft sind es Schüler, die früher mal gespielt haben und dann kam irgendwie Studium, Beruf und dann, wie bei mir vielleicht mit dem Konzertieren, so eine Phase, hey, jetzt möchte ich wieder mehr machen, jetzt fahre ich vielleicht ein bisschen zurück und so weiter, ja. Und die das wieder aufnehmen, dann das, den Musikschulunterricht. Und bei Kindern, die sind so unterschiedlich. Also es kann es jetzt nicht sagen, es macht absolut Sinn, mit 5 oder mit 6 Jahren anzufangen. Es gibt einfach 6-Jährige, die sind entwicklungspsychologisch überhaupt nicht an dem Punkt in ihrem Leben, dass sie jetzt sagen könnten, das macht mir überhaupt gar keine Probleme, eine Note zu lesen und die durch die Finger an den richtigen Knopf weiterzuleiten, auf meinem Akkordeon. Und dann gibt's welche, ich habe einen, ich glaube 5 war der, als er angefangen hat. Das ist unglaublich. Der hat also ältere Schüler nach einem halben Jahr überholt.
Ja.
Und so unterschiedlich sind die. Und die muss man sich angucken und sehr individuell im Individualunterricht, so heißt der auch tatsächlich.
Ja, so heißt der. Das ist ja das Schöne. Ja.
Im Gegensatz zum Klassenunterricht.
Ja, aber Klassenunterricht, hast du das schon mal gemacht?
Nein. Muss sagen.
Glücklicherweise.
Also, also nicht falsch verstehen.
Nee, schon
also das, ich stelle also 20 Akkordeons gleichzeitig.
Ist hart, oder?
Also, no comment. Also 2er-3er-Gruppen hatte ich schon.
Ja.
Ja, aber eigentlich macht es absolut Sinn, Einzelunterricht zu nehmen, weil eben jedes Kind und jeder Mensch ein Individuum ist und auch im Lernfortschritt, in der Lerngeschwindigkeit sehr individuell ist und es unglaublich wichtig ist, dass man sich als Pädagoge dieser Lerngeschwindigkeit bei einem Musikinstrument zumindest anpasst.
Das ist vollkommen klar. Ja. Was ist, jetzt kommen wir mal aufs Equipment, weil dieses Megagerät, das da hier gerade vor dir steht und liegt, du wirst es ja später nochmal spielen, das wirst du wahrscheinlich für 200-300 Euro nicht kriegen. Aber was ist so der, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ein 7-Jähriger möchte gerne ein Akkordeon, wovon sprechen wir da finanziell? Oder was ist da so ein Einstiegsding, was Sinn macht? Ja, also ich habe vorhin von der Gitarre gesprochen. Mittlerweile kannst du wirklich bei großen Musikhäusern mit Online-Shop, kannst sagen, ich kann für den Anfang für einen Huni eine Gitarre nehmen. Da ist sogar noch für 20, 30, 40 Euro mehr drauf ein Verstärker und dann kannst du mal ausprobieren, wenn es dem keinen Spaß macht, kann er aufhören. Also hast du einen Schaden von 150 Euro, wenn es darauf ankommt. Wie schaut es beim Akkordeon aus?
Ja, also mein Sohn hat Gitarre gelernt. Ja. Da war es mit 100 Euro inklusive Equipment leider nicht getan.
Ja, klar.
Die hat schon mehrere hundert gekostet.
Ja.
Aber ich verstehe, was du meinst. Also es wäre jetzt, glaube ich, abschreckend, wenn ich sagen würde, was ein Kinderinstrument kostet.
Ja.
Es gibt zum Glück einen guten Gebrauchtmarkt und ich bin gut vernetzt und ich finde immer was preislich halbwegs akzeptabel ist. Aber für ein schlussendliches Instrument, das einen dann so in die Erwachsenenzeit vollends rein begleitet, sollten die Eltern vielleicht schon früh mal anfangen, Geld auf die Seite zu legen oder einen Bausparvertrag.
Also kommt schon was zusammen.
Ja, oder? Das sind schon, also für ein gutes Erwachseneninstrument 6, 7, 8.000 Euro werden das schon.
Ja.
Und bei einem professionellen Instrument, wie wir es jetzt hier bei dir stehen haben, das ist eher, da kannst du dir ein schönes Auto davon kaufen. Ja. Also das liegt so bei 24.000, 25.000 Euro.
Wow. Aber du spielst 20 Jahre damit und hast es noch nie austauschen müssen, ja? Oder?
Naja, ja, das scheint eine gute Beziehung zu sein.
Ja, naja, klar. Krisenfest.
Absolut.
Sehr schön. Da machen wir einen Song noch, weil du das ja auch sagst, so diese Gypsy-Richtung. Ja? Ja. Ist auch so dein, bist ja auch dabei. Ja?
Ja.
Jetzt gibt es einen Typen, den ich eigentlich, der war noch nie in meiner Sendung dran, über 170 Folgen schon, den ich aber mega geil finde, der aus den Südstaaten Amerikas stammte, ist 2009 gestorben, ist gar nicht alt geworden, hat ein bisschen Drogen, Alkoholprobleme und so weiter gehabt. Willie DeVille heißt der. Und er hat einen Song gemacht, das ist jetzt, glaube ich, sein bekanntester Song, wo auch das Akkordeon eine Rolle spielt, aber da auch ergänzend, fängt an mit Saxophon, das ist ein geiler Song, der Song heißt Love and Emotion. Mink DeVille heißt die Band. Ich finde es mega, ich höre das jetzt in den letzten Tagen ganz viel, weil das der sehr cooler Typ gewesen, ja, also das merkt man, das war glaube ich ja wegen ein schlimmer Finger und so, schwere Probleme auch gehabt und so, aber so diese Mischung aus dem coolen Typen, der dann doch relativ traditionelle Musik macht, eben auch dieses Südstaaten-Ding, Gypsy-Einflüsse und so, mega. Den Refrain hören wir nochmal an, oder? Wo ja, das Akkordeon vor. Also Leute, hört da mal rein, die Band Mink DeVille, der Typ Willie DeVille hat auch Solo-Sachen gemacht, bis es dann eben vorbei war. Ganz erfolgreich in Deutschland, ganz viele Tourneen in Deutschland gemacht, die Leute haben den dort geliebt. Ich habe den auch immer gern gehört, nie live gesehen, aber egal. Jetzt hören wir aber, weil live ist das Stichwort. Ich mache jetzt hier mal die Mikrofone, unsere Sprechmikrofone aus, weil jetzt der Harald mal was performen wird mit seiner großen Liebe.
Mit meiner dicken.
mit der dicken. Also wie gesagt, hier, du musst mal, weil das ist ja, ja, aber das Schöne ist, das hat die leisen und lauten Töne drauf, das Ding. Das muss man auch sagen. Die dicke hier, das ist schon ein schönes Instrument.
Absolut.
Das muss man auch sagen. Also es ist wirklich,
ich hoffe, meine Lebensgefährtin hört gerade nicht zu. So viele schöne Worte, wie ich für das Akkordeon
finde. Das kannst du nicht toppen, das da. Aber es ist wirklich, das ist schön. Das schaut echt toll aus, ja. Also, was wiegt's denn?
Leider ist sie etwas schwer, ja. Also, bringt schon 17 Kilo.
17 Kilo.
Ja, das ist für ein Konzertinstrument relativ schwer. Aber der Klang muss ja auch irgendwo herkommen, ne?
Spielst du es auch? Ja, weil hier mit dem Gurt und so, hat er gesagt, hast du der Riemen ist da mal gerissen im Stehen, auch
nein,
er gibt nicht.
Nein,
immer im Sitzen.
Okay. Ja, immer im Sitzen. Das würde zu krassesten Wirbelsäulenproblemen,
ja, genau,
und Schulterverspannungen,
ja, führen. Ja, genau. Und vor allem auf die lange Länge der Zeit konntest du, also ja, du sitzt immer, ja, wenn du spielst.
Ja, also okay. Auch das, was man so im medialen Rahmen da sieht mit Akkordeons, kann man davon ausgehen, dass das oft Akkordeon sind, die innen drin hohl sind. Also das ist eigentlich unmöglich, dass jemand dasteht und den Balg 2 Meter hoch in die Luft reißt,
ja,
und das Ding im Stehen spielt.
Also, aber da muss ich sagen, es wird natürlich jetzt brutal banal, aber als ich einmal durchgeschalten habe, klar, länger als 2 Minuten habe ich den Florian Silbereisen mir nicht angeschaut, aber wenn der, das habe ich echt einmal gesehen, der zieht das Ding ja ungefähr 2 Meter, ja, und der steht da dort, das, ja, kann, das kann nicht echt sein, oder? Also nein, da geht ja keiner davon aus, dass das echt ist. Ja.
Also ein professioneller Akkordeonist sieht auch, dass die Balgwege überhaupt nicht zum Klang passen.
Das passt gar nicht zum
Klang, aber das, also gar nicht hin, das geht ja wahrscheinlich als Schlagzeuger, Gitarrist oder, ja, sonst, genau, geht er ja, das genauso. Das, genau, das siehst du auch sofort. Okay.
Ja. So, jetzt, Leute, Mikros aus, Mikro vom Akkordeon, von der Dicken an, und wir hören uns jetzt mal den Harald Oehler und der wird jetzt mal uns ein bisschen was vorspielen.
Ein kleiner Tango vom
Piazzolla. Das ist, ich meine, schön ist natürlich, und das mag ich immer, wenn man sieht, wie jemand mit Leidenschaft dieses Instrument bedient.
Ja, das ist absolut der Fall.
Das geht nicht anders. Ne? Das ist, macht nichts. Es ist live.
Das war die Dicke.
Sehr schön, ja. Und eben, genau, und jetzt kommen wir dann auch vor dem nächsten Ding, das ich dann auch noch vorspielen will, drauf, dass, glaube ich, das auch schön ist, dass, wie du sagst, dass es weltweit genutzt wird, dass es auch ein kulturell verbindendes Element ist.
Absolut.
So ein Instrument.
Ja. Also das, was ich bei so vielen Konzerten erlebe, vor allem bei Gypsy Swing Konzerten, da sitzen so oft Sinti, Roma, Menschen aller Nationen und Deutsche an einem Tisch und fangen einfach das Reden an, weil die Musik mitreißt, weil die Stimmung toll ist. Und ich glaube, wenn Menschen mehr miteinander reden würden, dann hätten wir wesentlich weniger Fremdenhass oder Ausländerhass oder Also auch da, ich möchte da keine Diskussion.
Nee, die brauchen wir auch gar nicht führen, aber es ist tatsächlich so, ja, wenn du Gypsy ist ja das englische, amerikanische Wort für Zigeuner, Sinti, Roma,
ja.
Das ist ja nicht wertend in dem Fall, sondern es ist einfach eine Art, wie man Musik macht, wie man zusammenkommt.
Absolut,
und Ähnliches.
Genau.
Ja? Ja. Und das ist nämlich, das passt jetzt eben sehr gut zu dem nächsten Ding, das ich dann auch mal anspielen möchte. Und zwar ist das ein Song von Paul Simon. Und Paul Simon ist irgendwann nach Südafrika gegangen und hat sich südafrikanische Musiker geholt und wollte afrikanische Musik mit Popmusik, mit amerikanischer Popmusik verbinden. Mhm. Und er hat es toll gemacht und er hat das für mich eins der bahnbrechendsten Alben überhaupt gemacht, nämlich Graceland, das ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie die Kulturen miteinander sich verbinden. Und was war? Er wurde dafür angeklagt, dass er die sogenannte kulturelle Aneignung sich der kulturellen Aneignung bemächtigt hat. Das heißt, er hat die schwarze Musik zu seiner Musik geholt und hat damit Millionen verdient. Das war so die Anklage. Und das ist genau das, was ich in meinem Leben nie verstehen werde. Ich glaube nicht, dass das dessen Intention war, sondern der wollte, dass er die Kulturen miteinander verbindet. Ja, ja. Ja, natürlich hat er damit Geld verdient, das mag schon sein. Aber das ist nun mal so. Ja, wenn du es professionell machst, wenn du das Zeug verkaufst, dann kriegst du halt da Geld dafür und so. Aber das ist genau das, der falsche Ansatz. Also der Ansatz von ihm, glaube ich, war vollkommen richtig, aber es wurde ihm negativ ausgelegt. Und genau das, was du sagst, dass da eben der Südafrikaner mit dem Amerikaner aus New York, mit dem jüdischstämmigen Paul Simon Musik macht und da was ganz Geiles dabei rauskommt, das ist doch eigentlich nicht schöner, geht's ja gar nicht. Ja.
Da gebe ich da recht.
Ja. Da habe ich eben auch einen Song, der mit Akkordeon anfängt und wunderbar ist, von diesem wunderbaren Album, hört euch das mal ganz an, Leute, Graceland, The Boy in the Bubble. Weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Bis gleich.
Mega.
Das ist mega, ne?
Kennst du die Instrumentierung von dem Song?
Also ich weiß, dass der Akkordeon dabei ist, der Bass ist ein Fretless Bass, das ist überhaupt, auf keinem Album wird, also keinem Pop-Album, das ich kenne, wird Bass so gespielt wie da. Ja, mega, weil das ist ganz anders als alles andere, was man zuvor gehört hat. Und deswegen war das war für mich das war für mich in den 80ern Wahnsinn, dass man gesagt hat, solche Musik kann Popmusik sein. Ja, deswegen habe ich es geliebt und liebe es immer noch. Und wenn jetzt einer sagt, der hat sich da der afrikanischen Musik bemächtigt, ist vollkommen erspannt. Ja, also so wie du Tango spielst und Jazz spielst und Vivaldi spielst, keiner würde auf die Idee kommen und sagt, der Öler, der bemächtigt sich der italienischen Musik oder so, würde einfach sagen, der macht geile Musik. Ja, also deswegen, das ist mir vollkommen fremd. Boah, und ich kann das halte ich nicht aus, sowas. Ja, also es ist ganz schlimm. Und ich finde, gerade das ist doch das Schöne, dass wir uns all diese Stile irgendwie aneignen, dass wir uns freuen, die spielen zu dürfen, dass wir die vorspielen dürfen oder in deinem Fall, ich kann es ja nur von der Konserve spielen, aber du kannst es selber spielen und das ist doch wunderbar.
Das bewegt sich doch in allen Lebensbereichen. Stell dir mal vor, du würdest jeden Tag nur dein, wie sagt ihr hier, nicht Leberkäse, sondern Fleischkäse und dein Brötle essen.
Ja.
Also ist doch auch einmal lecker, Sushi zu essen oder ein koreanisches Essen oder whatever.
Ja, egal. Aber das gefällt dir, gell?
Ja, mega.
Cool.
wavy look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry, don't cry, don't cry.
Yeah. The Boy in the Bubble, das Album Graceland, da sind auch ganz schöne afrikanische Satzgesänge drauf und so, das ist Wahnsinn. Ja, Harald, das war der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Die Rätselfrage.
Ei, das ist ja hier, das ist ja halb eingesungen auch noch, das ist ja wunderbar. Ich möchte mich erstmal bedanken bei den Leuten, es ist ja schon 2 Wochen her. Also ganz ehrlich, ich war jetzt mal krank und dann war ich auch mal beruflich verhindert. Auch das gibt's bei Lehrern.
Wow.
Deswegen gab es 2 Wochen keine Sendung, aber deswegen eben heute wieder. Es geht zurück, bei der letzten Rätselfrage ging es um The Clash und es ging im ersten Teil der Rätselfrage um das Albumcover von London Calling und das ist ja ein wunderbares Albumcover, weil der Paul Simonon da einen Bass auf der Bühne zertrümmert und es ist eine Parodie oder eine Persiflage, was weiß ich, eine Anspielung auf das erste Elvis Presley Album, weil es der gleiche Schriftzug ist, aber der Elvis steht da dort mit seiner Klampe. Und bei The Clash wird eine Gitarre auf der Bühne zertrümmert, also eins der geilsten Albumcover aller Zeiten. Das war der erste Teil. Zweiter Teil, der passt heute auch zur Rätselfrage von heute. Der Joe Strummer, der Sänger von The Clash, der war mal eine Zeit lang, weil er Gitarrist war, auch mit den Pogues auf Tournee und hat da auf der Gitarre ausgeholfen. Und der dritte Teil der Rätselfrage, jetzt warte mal, das ist ja falsch. Ja, genau. Ja, der Mick Jones, der Gitarrist von The Clash, der hat die Libertines produziert und die Libertines gibt's jetzt wieder. Ihr kennt vielleicht den Pete Doherty, der ja zeitlang mit Kate Moss zusammen war und jetzt ungefähr 4-mal so viel wiegt. Das ist der Dicke von The Libertines. Und die haben ein neues Album aufgenommen, aber der Mick Jones hat die produziert. Das waren die dreiteilige Rätselfrage zu The Clash. Und jetzt kommt der Harald mit der Rätselfrage zu den Pogues. Und ihr wisst, Shane McGowan ist eben vor kurzem gestorben. Und deswegen heute die Rätselfrage zu The Pogues.
Jawohl, und da wäre die erste Frage. Wie hieß die erste Punkband von Shane McGowan? Die zweite Frage. The Pogues hatten einen Weihnachtshit. Wie heißt er? Welche Menschen werden in dem Song thematisiert? Und die dritte Rätselfrage. Das Album Rum Sodomy and The Lash wurde von dem Ehemann der Bassistin produziert. Wie heißt er?
Und der ist berühmter Musiker auch. Ja, perfekt. Wunderbar. Ja, sehr schön. Das hast du klasse gemacht.
Danke.
Jetzt Harald, warum sollte man Akkordeon lernen?
Es ist eines der vielfältigsten Instrumente. Es gibt keine musikalischen Grenzen. Ich glaube, du hast heute Abend meinen Horizont echt nochmal erweitert,
echt?
Muss ich echt sagen. Also mega cool, wollte ich nur nochmal sagen.
Dankeschön.
Ich habe echt dazugelernt und ich werde mir bestimmt eine oder das andere ohne Witz daheim nochmal anhören.
Okay.
Mega.
Ja.
Du hast schon gesagt, man kann es überall mit hinnehmen.
Ja.
Dein Flügel.
Ja. Der wird schwer, ja.
Ja, da muss schon Pokorelic oder so heißen, dass du den mitnehmen darfst.
Ja, ja. Und bei meinem Bass brauche ich einen Verstärker. Ja. Also das ist, ja, genau.
Genau, wir brauchen keinen Strom. Es ist ein total grünes Instrument. Ja.
Moment, nachhaltig.
Grün, ich nehme das jetzt zurück. Vielleicht im Moment gar nicht so gut.
Ah ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, okay. Ja. Also, ich bin bis heute noch fasziniert von diesem schwarzen Kasten, den man auf und zuziehen kann. Das finde ich auch was. Diese dynamische Formbarkeit von dem Instrument ist enorm. Also die musikalische Aussagekraft von diesem Instrument, wenn man wirklich weiß, wie man damit umgehen kann, soll, finde ich enorm und mega spannend. Also nach über 40 Jahren hat mich das noch nicht losgelassen. Ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass es da einiges zu entdecken gibt.
Das ist der Hammer. Ja, das, Leute, das müssen wir überlegen. Ja, der Herr spielt das Ding, der verdient sein Geld damit und sagt nach wie vor,
es, toll, ja, fantastisch.
Das ist natürlich klasse.
Ja, ich will kein anderes Instrument spielen. Ich will nie eine andere als meine Dicke.
Oh, Leute. Jetzt musst du überlegen, wem das alles vorspielst, diesen Podcast. Oder vor allem musst du überlegen, wem nicht vorspielst. Ja, genau. Alles klar. Jetzt haben wir noch den letzten Song, Leute. Wie immer ein deutscher Song. Das allerdings ist eine Coverversion. Offensichtlich ein Klassiker von Edith Piaf. Ich habe mir den ausgesucht, weil er auch Akkordeon heißt, weil er von mindestens meiner zweiten Lieblingsband aus Deutschland ist, nämlich von Element of Crime. Die haben da einen deutschen Text drauf gemacht und haben das schön gemacht. Song heißt Akkordeon. Interessant, weil die manchmal ein Akkordeon mit dabei haben. In dem Fall aber nicht. Ja. Das finde ich ja immer Wahnsinn, dass man einen Song über Akkordeon macht, aber keins dabei hat. Genauso wie die Squeezebox vorhin von The Who auch, wo man es mit der Gitarre dann macht. Ne? Hammer.
So viele Menschen gehen vorüber, jeden Tag an dir vorüber, aber einer bleibt stehen, den du nie gesehen. Ja, so lernten wir uns kennen und wir konnten uns nicht trennen von dem Lied in der Bar, das so herrlich war. Akkorde, Akkorde, Akkordeon. Glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon. Und wir sahen uns jeden Abend, Tag für Tag an jedem Abend. Und du sagtest zu mir, ich bleib immer bei dir. Und wir träumten von der Liebe, von der ewigen Liebe. Und wir glaubten daran, bis der Tag begann. Akkorde, Akkorde, Akkordeon. Glaub an das Glück, denn sonst flieht es davon. Und dann saß ich ganz alleine, einen Abend ganz alleine, viele Stunden in der Bar, in der ich glücklich war. Und die Band spielte leise, nur für mich unsere Weise, aber du kamst nicht mehr und dein Platz blieb leer.
Ja, vom Album Fremde Federn, also logisch, sie schmücken sich mit fremden Federn, machen nur Coverversionen. Mhm. Element of Crime kennst du aber auch, ne? Ja, mega Band, wunderbar. Ja, Harald, das war jetzt diese Sendung Akkordeon Special und weißt, was mir wirklich, wir kennen uns jetzt ein bisschen, ja, aber das mitzubekommen, wie jemand für sein Instrument so eine Leidenschaft entwickelt, das habe ich also nicht oft gesehen und deswegen, das ist echt cool, muss ich echt sagen, also Hammer.
Ja, sehr schön. Das ist was vom Herzen kommt bei mir, ja, wirklich.
Genau. Und das ist natürlich auch schön, dass dann jemand sagt, wow, da mache ich auch meinen Beruf draus. Ja.
Das wäre jetzt nochmal ein extra Podcast.
Ja, genau. Weißt du, was wir machen? Das wirklich, haben wir auch wirklich null abgesprochen, aber ich habe ja auch so eine Rubrik, wo ich sage, hier Soundtrack meines Lebens, da spielst man die Songs, die so dein Leben geprägt haben bis jetzt, muss ja nicht unbedingt Akkordeon sein, aber also ich würde mich freuen, wenn du nochmal vorbeikommen würdest, und wir nochmal eine Sendung machen
mit dir. Sehr, sehr gern.
Ja. Ja, hat wunderbar Spaß gemacht. Ja, schön, freut mich. Ja, Leute, das war die Folge Akkordeon Special mit Harald Oehler. Nächste Woche wird es auch interessant, da machen wir ein Revolution Special. Songs über Revolution, gibt es natürlich ganz viele und es kommt der alte Revoluzer, den ich schon angekündigt hatte, aber leider war ich da krank. Der Volker Seitz kommt nächste Woche und nächste Woche wird es wirklich passieren und wir machen diese Folge. Also freut euch da drauf. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de und hört weiter gute Musik und erweitert euren Horizont. Und hört mal bei Songs, ob man da ein Akkordeon hört oder eine Geige hört oder eine Flöte hört und ähnliches, weil das ist geil. Ja? Harald, letzte Worte.
Letzte Worte. Danke, dass ich da sein durfte und mich und meine Dicke
vorstellen dürfte.
Wunderbar. Cool. Besser geht's nicht. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.